So, da sind wir wieder mit dem zweiten Teil unseres Podcasts über die Musikgemeinde. Im ersten Teil, der auf Nauheim Online verlinkt ist, ging es um frühere Zeiten und einige Anekdoten. Nun würde mich interessieren, was braucht es eigentlich für eine funktionierende Musikgemeinde? Viel Spaß beim Zuhören.
Und gut, das ging halt immer so weiter, bis ich halt, ich kam ja dann später erstmal zum Heeresmusikchor Kassel als Wehrdienst, 84 bis 85. Da waren natürlich auch schon Top-Leute da und auch Leute, die auch schon ein Studium hinter sich hatten, die aber dann als Seiteneinsteiger da schon reingekommen sind. Da waren auch welche, die auch an der Musikhochschule Köln war. Gut, und da bin ich dann Jahre später auch hingekommen und da gab es ja diesen Jazzbereich, der erste, glaube ich, von Deutschland. Habe ich immer mittwochs, war immer die Big Band Probe, da hat der Herr Bolzheimer dirigiert, dann der Chicks Wickham und das war schon toll. Also, na gut, also ich habe im klassischen Bereich studiert dort und das Angebot war schon bombastisch da. Mhm. Ja. Mhm. Na gut, dann bin ich halt noch privat zu anderen Leuten gegangen, wie Charlie Antolini, das war auch, wo ich auch ein großer Fan war. Den hatten wir auch mal hier in Nauheim als Workshop. Nauheim. Genau, das hat das der Andreas, hat das, glaube ich, organisiert. Das war auch tolle Sache. Ja, dann bin ich halt immer mal zum Unterricht nach New York geflogen zu Joe Morello, der Schlagzeuger von Dave Brubeck. Und also war ich dreimal, ja genau. Ja, gut. Und das ist halt so ein Ding, wenn man das wirklich machen will und vielleicht auch die Mittel hat, dann macht das nicht immer nur, oh, hätte ich nur damals zu dem, bei dem Unterricht genommen. Und ich habe einfach angerufen, hey, kann ich bei Ihnen Unterricht nehmen? Es war damals seine Frau dran, die hat es immer so gemanagt. Ja, sicher, komm vorbei, dann und dann. Ich so, okay, denn ich habe das nicht erwartet. Ich dachte, ha, der Joe ist immer unterwegs und so. Aber das war klasse. Also das ist bei so Leuten auch Unterricht zu nehmen, das war auch schon eine tolle Welt. Also wirklich, ja.
Also weil du gerade den Namen Charlie Antolini sagst, das war bei mir eigentlich auch noch mal so eine zweite Initialzündung, ich weiß gar nicht, ob ihr das noch wisst, beim 25-jährigen Jubiläum der Nauheimer Musikindustrie hat Max Greger in Nauheim gespielt.
Im Zelt, ne? Das weißt
und du. Charlie Antolini war der Schlagzeuger. Hm. Also ich hatte den ganzen Abend nur im Blickfeld Charlie Antolini und war dann eigentlich sehr froh, dass ich ihn dann auch persönlich kennengelernt habe. Und eigentlich habe ich ihn über den Gerald persönlich kennengelernt und da wurde die Idee geboren, dass wir den nach Nauheim holen und haben mit ihm hier in Nauheim einen Workshop gemacht.
Im Saalbau.
Im genau, Saalbau, das war eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Ich will noch eine Sache anmerken, die mir wirklich auch am Herzen liegt und zwar mit dem Nauheimer Musikfest. Das Nauheimer Musikfest, ich bin eigentlich stolz, dass wir das damals so hingekriegt haben, aber das war nicht nur das Musikmachen an sich oder die Musik an sich, sondern das war wirklich ein Zusammenhalt der Nauheimer Vereinswelt. Denn wir haben in den Höfen, haben die Vereine, es war damals Feuerwehr, Fußballer, Graslitzer, Stammtisch, der Peter Meinl in den Höfen, haben alle für die Bewirtung gesorgt. Und somit haben wir, ich sage mal, einen Riesenteil Nauheims mit eingefangen. Und wir haben es dann eigentlich auch geschafft, dass im Prinzip einmal die ganzen Nauheimer Vereine und Bands, die sind ja alle an diesem Sonntag aufgetreten und da hat auch keiner groß gefragt, oh, was gibt's denn für Gage, sondern da haben auch Shadows of Elvis und alle möglichen Bekannten haben da mitgespielt und haben gesagt, Mensch, wir machen das für euch, weil wir wollen das für Nauheim machen. Und dann haben auch, ich sag mal, viele Nauheimer aus dem Zugezogene, die haben da vielleicht erstmal erkannt, was es in Nauheim gibt. Und dann sind wir auch oftmals angesprochen, wir wussten das alle gar nicht. Also viele Leute sind hier abends nach Nauheim gekommen, haben da geschlafen, sind am nächsten Tag wieder auf die Arbeit gefahren. Also, und das war, glaube ich, schon eine sehr, sehr schöne Sache.
Also wenn ich das jetzt interpretiere, dann ist es doch so, es geht nie ohne die Menschen im Hintergrund, die das auch fördern. Also es gab den Musikförderkreis und heute gibt es den Musikförderverein. Wir haben ja hier die Schnittstelle sitzen, ja? Die Gegenwart, die Vergangenheit. Mhm. Was braucht es für Leute, um all das nach vorne zu bringen? Silke, wie sind deine Erfahrungen? Wie ist dein Blick in die Zukunft?
Wow, jetzt geht's richtig ans Eingemachte. Es ist tatsächlich immer einfacher, über die Vergangenheit zu sprechen, als über die Zukunft. Ich glaube, dass man heute, mein persönlicher Eindruck ist, dass man heute Leute braucht, die noch viel mehr Power mitbringen, weil es insgesamt weniger Leute sind, die was machen. Also das, was der Andi da gerade beschrieben hat, dass er hier das ganze Dorf auf die Beine stellen konnte.
Ja, ich nicht allein. Also da war schon ein Team dahinter. Also
da war ein Team dahinter, aber ihr habt das geschafft, ja. Und das ist ja das, was mich auch wahnsinnig beeindruckt hat, ja, dass dann die Vereine ja auch die Chance erkannt haben, die darin lag, dass sie jetzt zum Beispiel eine Bewirtung einer bestimmten Bühne übernehmen konnten und damit halt auch richtig Geld in ihre Vereinskasse kriegen konnten für den Rest des Jahres. Ne? Also letztendlich war das ja eine Win-Win-Situation und unsere Erfahrung heute, da wird der Mike mir sicher zustimmen, ist ja, dass es so schwer ist, irgendjemanden zu motivieren, noch irgendwas Zusätzliches zu übernehmen, weil diejenigen, die engagiert sind, ehrenamtlich engagiert sind, die machen halt alle schon viel und noch was on top geht halt meistens nicht. Aber so in die Breite gehen und irgendwie ein Kreis zu haben von Menschen, die dann mal was machen, die man bei Bedarf aktivieren kann, das finde ich heutzutage viel, viel schwieriger. Also Beispiel, wir haben ja jetzt schon, ich glaube, dreimal Sound of Nauheim durchgeführt, also ein Festival, das letztendlich ja auch in der Tradition des Nauheimer Musikfestes sich verortet. Wir haben, also vor allem Mike hat es geschafft, ein Orga-Team zusammenzukriegen, das dann diese Tage, das vor Ort war, das halt auch an den Tagen gearbeitet hat, geholfen hat, die Künstlerinnen und Künstler betreut hat, am nächsten Morgen das Festivalgelände wieder sauber gemacht hat und so weiter. Das ging dann schon, aber ich sag mal, das wissen die wenigsten, aber das Festival selber im Vorfeld organisiert hat der Mike mehr oder minder im Alleingang. Ja? Also es war meine Wahrnehmung. Wenn man halt nicht Menschen hat, die so eine unfassbare Power haben und so ein Ziel vor Augen und das unbedingt erreichen wollen, dann bleibt halt vieles auf der Strecke. Ja? Und es wird einem natürlich, ich glaube, Nauheim ist da gar keine Ausnahme, aber wir sehen hier wie unter einem Brennglas, was ja in unserer Gesellschaft allenthalben passiert. Andi, du hast es ja letztens auch aus Darmstadt erzählt, dass es da auch wahnsinnig schwierig ist, irgendeine strukturelle Unterstützung für Musik oder für Kultur zu bekommen. Es wird ja insgesamt in unserer Gesellschaft immer mehr Aufgaben aufs Ehrenamt, auf die sogenannte Zivilgesellschaft übertragen. Das ist auch gut, wir wollen uns ja auch engagieren und so, aber es ist halt auch, es geht halt nicht, ohne dass wir trotzdem eine Unterstützung haben durch staatliche oder in unserem Fall gemeindliche Strukturen, Verwaltung. Wir haben zum Beispiel ja kein Büro. Ne? Also wir haben keine Geschäftsstelle, wir haben keinen Computer, mit dem wir irgendwas machen können. Wir telefonieren von unseren Privatgeräten aus. Wir machen das alles morgens vor der Arbeit oder abends nach der Arbeit. Und letztendlich muss man manchmal einfach auch eine Unterstützung haben, die darüber hinausgeht, dass man jetzt am Festivaltag selber noch 10 Leute hat, die an der Kasse sitzen und Getränke verkaufen oder so. Das ist so mein Plädoyer. Und ja, da höre ich immer mit großen Ohren zu, wenn der Andreas erzählt, weil das war tatsächlich, glaube ich, damals anders. Mag sein, dass es daran lag, dass es noch im analogen Zeitalter war. Aber ich will jetzt auch nicht alles auf die Digitalisierung schieben. Ja? Also es haben sich einfach ganz viele gesellschaftlichen Strukturen verändert. Wir hatten zwischendurch eine Pandemie, die hat auch sehr, sehr viel mit unserer Gesellschaft gemacht. Aber genau deswegen ist es so wichtig, dass wir wieder Musik haben und auch live aufführen, weil das sind die Erlebnisse, die dann auch in Erinnerung bleiben. Also wir als Blasorchester haben ja jetzt im März zum ersten Mal ein Kinderkonzert gemacht in Nauheim. Zum ersten Mal seit Jahren, also seit ich in Nauheim lebe. Das war toll. Da waren so viele Kinder und die haben so mitgemacht, ja. Und ich glaube, für die war das ein singuläres Erlebnis, an das die sich erinnern werden, auch wenn sie größer werden, vielleicht sogar, wenn sie erwachsen sind, ja.
Ich will da gar nicht zu weit in die Vergangenheit gehen, aber ich glaube, wir haben damals auch das Glück gehabt. Ich meine, damals, der Helmut Fischer hat hier als Bürgermeister angefangen und er kam eigentlich gleich wie mit der Tür ins Haus geflogen. Nauheim Musikgemeinde, da müssen wir unbedingt was machen. Und wir hatten ein voll funktionierendes Kulturamt mit der Bärbel Beresheim damals. Und die hat uns auch, muss ich ganz echt sagen, einiges an Arbeit abgenommen. Und ich hatte verständnisvolle Chefs damals bei der Firma Schreiber und Keilwert, die haben das auch erkannt. Die haben gesagt, Mensch, seh mal zu, dass du da jetzt was hinkriegst und so. Also das war da auch kein Problem, sag ich mal, wenn ich mal in der Firma mal gesagt habe, ich muss mal eine halbe Stunde aufs Rathaus oder so. Also das war alles machbar. Und wir hatten mit der Gründung von dem Musikförderkreis, hatten wir eine Vereinshülle, die gab es vorher bei den Musiktagen auch nicht. Und da hatten wir, da hatte ich, was heißt nicht, wir hatten das Glück, dass wir da wirklich ein voll funktionierendes Team hatten. Da war damals auch der Norbert Niedermeyer dabei und der Mike Ramke, der dann, mit dem wir Klassenmusizierprojekte in Königstetten gemacht haben. Selbst der Hans Förster, wenn den noch einer kennt, der Bauunternehmer, aber der war im Aufsichtsrat von der Volksbank. Da haben wir die erste Finanzierung für Klassenmusizier hergeholt. Also du brauchst immer Leute, wo du sagst, bei dem klopfe ich an, sag mal, kannst du da nicht irgendwie was machen? Und das brauchst du halt. Und das ist eben heute, muss man da eben auch sehen, dass man Leute findet. Oder damals, ich meine, ich habe ja damals schon im Musikverein mitgespielt, der Peter Meinschmidt war mit dabei und der Wulf Hauser von der Musikschule. Also wir hatten eigentlich alle immer so Paralleljobs.
Also, ja. Also war das eine glückliche Fügung.
Absolut.
So viele Menschen, die sich für einen dieselbe ja. Sache engagiert haben.
Genau.
Aber es hängt wohl auch, ohne ja. da jetzt eine politische Note reinbringen zu wollen, es hängt wohl auch an den jeweiligen Gemeindeoberhäuptern, an den Bürgermeistern. Ich erinnere mal an Zeiten von Rudolf Zeich, da hatten wir 60.000 Mark für die Kulturförderung in einem Jahr. Und das über mehrere Jahre. Wie ist das denn heute, Mike? Du bist Gemeindevertreter, das wissen wir. Wie ist die Lage?
Also ich meine, das ist kein Geheimnis. Die Fördermittel sind sehr begrenzt. Die sind vor allen Dingen auch sehr fokussiert auf die Vereinsförderung. Jetzt kann man natürlich sagen, ui, ja, da sind ja zwei, drei Vereine, wie die SKV mit ihrem Orchester, der Musikverein und der Gesangsverein Eintracht, die da möglicherweise profitieren. Aber es ist natürlich so, dass ganz viele Musiker auch, dass das nicht selbstverständlich ist, dass Musiker in Vereinen organisiert sind. Gerade im Bereich von Soloinstrumenten hast du das sehr oft, dass die eben auch gerade im Bereich Rockmusik eben genau nicht in Vereinen sind und dann überhaupt nicht profitieren. Die Mittel sind so, letztes Jahr, das ist ja kein Geheimnis, hatten wir gar keinen Haushalt, somit gab es auch gar keine Fördermittel für Kultur.
Wir haben immer noch keinen Haushalt.
Und wir haben dieses Jahr keinen Haushalt, insofern gab es bisher auch keine Fördermittel für irgendwelche kulturellen Aktivitäten. Im Jahr davor gab es nur in extremst eingeschränktem Umfang, weit, weit weg von 60.000 D-Mark. Ich will hier gar nicht darüber sprechen, wie viel 60.000 D-Mark heute wert wären. Ich glaube, das kann man halt auch nicht vergleichen eins zu eins, weil das Problem ist tatsächlich, dass die Kommunen halt viel zu viele Aufgaben aufgebürdet bekommen, ohne Finanzausstattung dazu zu bekommen. Und das zwingt natürlich Gemeindevertretungen, Verwaltungen, auch Bürgermeister dazu, an Stellen einzusparen. Und da ist die Gesetzgebung ganz klar, die sagt, Pflichtaufgaben haben Vorrang. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Mhm. Was aber damals schon anders war, ist, dass wenn du eine Musikindustrie vor Ort hast, dass die Leute, die dort arbeiten, die Firmen selbst und auch die Firmen, die diese Musikindustrie finanzieren, unterstützen, selbst Produkte an die Musikhersteller verkaufen, dass die natürlich viel stärker bereit sind, Musik auch zu unterstützen. Ich glaube, das größte Problem, was wir haben neben der fehlenden Finanzierung ist auch die fehlende Infrastruktur. Wir haben im Moment die Herausforderung, dass wir uns sehr gerne Ansprechpartner auch in der Verwaltung wünschen würden, die eben auch dediziert für Kultur eben auch arbeiten und da eben auch durch Zeitkontingente auch unterstützen können. Das ist etwas, wo wir mit Sicherheit noch gemeinsam dran arbeiten müssen, dass das wieder dahin kommt, zu so Zeiten wie damals oder auch, ich sag mal so, selbst bei Live im Hof war eine Ingrid Rotter ja auch immer ja, klar. Durch viele Dinge, die sie gemacht hat. Ich glaube, da ist sicherlich guter Wille, aber früher war es einfach so, du hattest fast nur Leute, die von sich aus schon mit Kultur in Berührung waren. Und heute musst du die Leute eher suchen. Und das macht es etwas schwieriger. Das andere, was man auch ehrlich sagen muss, die sozusagen in Anführungszeichen Konkurrenz durch digitale Ablenkung, durch 10.000 Fernsehprogramme, durch irgendwelche, ich sag mal, leichte Unterhaltungen wie irgendwelche einfach
YouTube-Videos, Social Media.
Aber auch die Festkultur hat sich halt stark verändert. Mhm. Ne? Heute reicht's, wenn du, da ist halt Musik eher ein Beiwerk von, wir sitzen zusammen und treffen ein paar Leute und dann spielt da irgendwie Musik und das ist ganz okay. Aber Feste, bei denen Musik im Mittelpunkt steht, sind halt seltener geworden. Ich möchte mal ein Beispiel sagen. Das habe ich auch den Kerberbausch hier schon ein paar Mal erzählt. Ich würde mir sehr sowas wünschen. Silke, weißt du, was kommt? Kerb. Jetzt ist es so, ich bin eher ein bisschen progressiver ausgelegt von meiner Natur. Ja, Kerb. Ich war selbst Kerberbausch in Königstetten. Aber also ich kenne das Thema von ganz gut. Auf jeden Fall, wenn wir gucken, welche Kommunen haben das geschafft, eine Kerb in die heutige Zeit zu transportieren, dann fällt mir als erstes Bischofsheim ein. Bischofsheim hat erstens durch den Dr. Schneider jahrelang einen sehr, sehr ausgewiesenen Kulturbeauftragten dort gehabt. Und die haben sich sehr konzentriert dort auch mit dem dortigen Kulturamtschef, dem Dietmar Zaja, auseinandergesetzt, wie können wir eine Kerb zeitgemäß gestalten und gleichzeitig Kultur bedienen und das auch ein bisschen verknüpfen. Und dadurch ist in Bischofsheim eine Musikkerb entstanden, die aus meiner Sicht relativ einzigartig ist. Ja, und die haben das sehr geschickt geschafft, die Musik in den Mittelpunkt zu stellen oder an die Seite des Kerbegedankens und haben gezeigt, dass das kein Widerspruch sein muss und dass diese Themen sich gegenseitig verstärken können. Das kann aber nur passieren, wenn Musik nicht Beiwerk ist, wo dann einfach im Hintergrund Musik läuft und sich am Ende noch die Leute beschweren, dass das eigentlich zu laut ist. Man kann ja nicht in Ruhe seinen Schoppen trinken. Ich glaube, da braucht es eben auch Leute, auch im Rathaus, in einem starken Kulturamt, die solche Konzepte entwickeln und dann mit den Ehrenamtlichen gemeinsam dann machen. Und wir haben eine sehr gute Infrastruktur durch den Musikförderverein, durch viele, viele Vereine, in denen musiziert wird. Wir haben Bands, die Nachfolgeband von Shadows of Elvis, die Memphis 69ers, ja, kommen ja nach wie vor aus Nauheim, sind auch dieselben Protagonisten im Kern, ja, die Kühnel-Brüder, die Söhne von Karl-Heinz Kühnel. Und was wir aber auch brauchen, ist eine Vernetzung auch ins Rathaus. Denn Kultur ist eben auch eine Aufgabe der Verwaltung und ein Teil unserer Bildung. Und das muss natürlich unterstützt werden. Da geht es jetzt nicht in erster Linie um Gelder, da geht es auch um Koordination, da geht es um Bereitstellung von Räumen, da geht es auch darum, Ideen gemeinsam zu entwickeln, weil ich selbst musste mir dann von einem ehemaligen Bürgermeister sagen, also, er wollte ja nur Geld haben, deswegen fordert ihr jemanden im Rathaus für Kultur. Nein, es geht nicht um Geld, es geht um Bildung und es geht um das Bewahren unserer Kultur in Nauheim und die ist nun mal Musik und da kommen wir halt nicht drum herum. Und deswegen wünsche ich mir das sehr und ich werde auch nicht müde, das zu betonen. Ich hoffe da sehr auf den Marc Friedrich, unseren neuen Bürgermeister, dass wir, das geht nicht über Nacht, aber dass da eben solche Strukturen wieder reinstalliert werden. Ja, und das ist im Moment noch nicht der Fall. Aber ich bin da guter Hoffnung, weil wir natürlich da schon auch Leute sitzen haben, die das Handwerkszeug mitbringen, ne?
Ich glaube, die Silke will was dazu sagen.
Ja, ich vielleicht ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Natürlich, ich stimme dir schon zu, Mike, und die Bretter sind auch dick, die wir bohren müssen. Aber wir haben natürlich ein Riesenproblem, das wir nicht einfach durch eine Willensentscheidung wegkriegen können, nämlich die fehlende professionellen Auftrittsmöglichkeiten, also von den Räumen her professionelle Auftrittsmöglichkeiten. Wir haben keine richtig große Bühne. Ich will mal ein Beispiel sagen. Da kann der Gerald vielleicht auch noch was zu sagen. Wir hatten die Idee und auch die wir hätten auch die Möglichkeit, das Marine Musikchor Kiel hierher zu bringen, weil Gerald da auch mitspielt. Ja, aber es gibt keine Bühne und keine Halle in Nauheim, wo die spielen können. Das sind einfach zu große Musiker. Selbst unser kleines Orchester, das mittlerweile erfreulicherweise wieder Zuwachs hat, hat langsam schon Probleme auf der Bühne, auf der wir halt zu Hause sind, nämlich in der SKV-Halle, zu spielen. Und wenn wir außerhalb der Halle sind, wird es noch kritischer, wenn wir auf der Gemeindebühne spielen. Die ist einfach schon fast zu klein für uns. Ja, unsere Dirigentin muss schon draußen stehen.
Also, wenn ich unterbrechen darf, die Bühnen sind zu klein, ja. Aber es ist auch ein Problem der Akustik, oder?
Sicher ist, also Akustik ist natürlich gut, das ist die Königsklasse, wenn man auch noch eine gute Akustik hat, da würde ich mich natürlich auch freuen. Es ist insofern für uns Bläser nicht so das Riesenproblem mit der Akustik, es ist fürs Streichorchester ein Problem, ja. Die würden sich natürlich, also die haben natürlich, die machen ja gerade auch eine riesentolle Entwicklung durch, nachdem sie sich vor 2,5 Jahren wieder neu gegründet haben. Hat man ja gerade vor letzte Woche hören können, auf was für einem Niveau die jetzt schon wieder spielen. Sag mal, in den Hallen, die zur Verfügung stehen, gehen die irgendwie unter. Und im Freien können die sowieso nicht spielen. Dafür sind auch die Instrumente zu empfindlich. Da ist es entweder zu heiß oder zu nass oder zu kalt. Da sind wir Blechbläser natürlich viel unempfindlicher, sag ich mal. Aber es ist in erster Linie natürlich eine Frage der Akustik für die, wo sie spielen. Ne? Und dann bieten sich eigentlich nur noch die Kirchen als Auftrittsmöglichkeit an. Die haben wir dankenswerterweise. Da wird sehr viel Infrastruktur durch beide Kirchengemeinden zur Verfügung gestellt. Und auch total unbürokratisch, da sind wir sehr dankbar für. Aber wie gesagt, so ein großes Event, ne, was wir mal geplant hatten, was wir überlegt hatten, das ist schwer nach Nauheim zu holen. Oder auch eine hochklassige Jazzband, da hattest du dir ja auch mal überlegt. Ne?
Ja, genau. Also das mit dem Marienmusikchor, das fände ich schon mal toll. Ja? Also, aber wie gesagt, die SKV-Bühne allein, das ist einfach zu klein. Das sind 60, 65 Leute. Und also abgeneigt sind nicht. Ich meine, ich habe ja da gute Beziehungen, sage ich mal. Aber es ist halt, ich weiß nicht, ich weiß jetzt auch nicht, wie groß die Jahnturnhalle ist, wo wir früher gespielt haben.
Ja, aber die ist eigentlich ist auch noch kleiner.
Noch kleiner, ja.
Weiß die nicht. Bühne etwas größer.
Aber, ja, ja, das weiß ich noch.
Aber der Raum ja. ist viel zu klein. Also du kriegst dann vielleicht mit Mühe und Not 200, 220 Besucher ja, ja. in die Halle. Aber wenn das Marinemusikchor aus Kiel kommt, da sage ich mal, das kannst du locker mit 500, 600 oder 700 Leute den Saal füllen. Also das wäre dann sehr schade. Müssten wir vielleicht ein Open-Air-Konzert machen. Aber dann ist natürlich wieder auch da die Infrastruktur. Da müsstest du eine große Open-Air-Bühne bauen. Also das haben wir beim 50-Jährigen gemacht. Da haben wir die HR Big Band hierher geholt, haben ein Live-Konzert gemacht mit Radio. Also du kannst dann schon tolle Sachen machen. Aber wie gesagt, hat leider Gottes, wie so schön ist im Leben, alles auch finanzielle Aspekte und da musst du dann die Protagonisten haben, die dann alle mitmachen.
Wie ist das denn bei so bekannten oder sogar berühmten Ensembles von außen? Spielt da der Ruf der Gemeinde, der Musikgemeinde überhaupt noch eine Rolle? Ist das denn noch so bekannt?
Also ich habe das ja damals mit meinen Kollegen vom Musikförderkreis organisiert und ich sag mal so, die Jungs von der HR Big Band, die sind bei uns in der Firma ein- und ausgegangen. Und das war natürlich dann für uns nicht ein leichtes. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, Mensch, war damals auch Toni Lakatosch, Wilson Oliveira, die waren im Saxophonsatz. Und wie die bei uns waren und naja, was macht man? Man geht mit denen essen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, also das, wir haben ein Jubiläum im... Und dann haben die gesagt, wir bringen mal den Kurt Bong mit. Das war damals der Chef von der HR Big Band und seine damalige Freundin oder Frau war die Organisatorin. Dann kamen die mit und dann haben die irgendwie, hat man ganz schnell einen Draht zueinander gefunden und dann sagte, du, das machen wir. Und ich war dann selber erstaunt und habe mir dann erstmal überlegt, ja, wo machen wir es denn eigentlich? Und dann haben wir echt eine große Bühne gebaut. Hinten auf dem Fältchen war das noch, da war noch das Feuerwehrhaus und da haben wir, ich glaube, 1200 oder 1500 Leute, wir haben das ja gar nicht bestuhlt, auf den Wiesen haben die Leute gelegen, haben der HR Big Band zugehört und das war eine Wahnsinnssache. Peter Herbolzheimer kam als Gast, ich meine, also wenn wir es da nicht geschafft hätten, Nauheim als Musikgemeinde mit einer Live-Radiosendung, also das waren dann schon Dinge.
Ja, nochmal nachgefragt. Wie ist es heute? Wird Nauheim noch als Musikgemeinde wahrgenommen außerhalb?
Also in meinem Bereich kennt das eigentlich praktisch keiner. Ne? Gut, das ist jetzt im klassischen Bereich eher, also bei uns im Theaterorchester, meine habe ich sagen auch, sind halt auch Ältere dabei, sogar noch älter als ich. Die kannten das halt nicht, obwohl sie aus Mainz sind. Ne? Gut, das ist natürlich auch
anderes Bundesland.
Auch, ja, und manche sind halt so in anderen Sphären irgendwie, aber da sage ich jetzt lieber nichts zu.
Aber muss eins sagen, der internationale Musikhandel, sage ich mal, der kennt dann schon die ganzen Markennamen, die auch in Nauheim waren, also Keilwert, Schreiber oder auch Büchner. Also wirklich, das sind Namen, die auch Weltruf haben.
Ja.
Und das kommt dann schon rüber. Also Nauheim ist da schon bekannt. Das darf man jetzt, also nicht sein Licht unter den Scheffel stellen. Das wäre jetzt ein bisschen verkehrt. Oder selbst zum Hannes Riedel, da kommen die Leute von der Philharmoniker aus Hamburg und sonst woher gefahren zum Klarinetten reparieren. Und ich sag, wenn ich gefragt werde, wo kommst denn du her? Also ich glaube, ich habe in den seltensten Fällen gesagt, dass ich eigentlich aus Darmstadt komme, sondern habe dann immer gesagt, meine Wurzeln, die sind in Nauheim und da stehe ich auch vollkommen dazu. Also das sind auch meine Wurzeln.
Also die Wurzeln sind noch da? Okay,
absolut.
Verstehe ich, ja.
Ja, klar.
Wenn man das so hört, Silke, Mike, welche Vision habt ihr denn für die Zukunft? Ist das jetzt eine riesige Hürde oder eher ein Ansporn?
Das kommt, glaube ich, ganz auf die Tagesform an. Ne? Manchmal hat man gute Tage und dann denkt man wieder, yes, jetzt machen wir das noch und so. Und dann gibt es wieder die Tage, wo man sehr im Alltagsgeschäft versinkt. Man darf ja vielleicht auch nicht vergessen, dass sowohl der Mike als auch ich Vollzeit berufstätig sind. Dass wir auch nicht nur ein Ehrenamt haben. Das ist auch ein Teil der Wahrheit. Klar haben wir diese Träume, ne? Also wir haben ganz viele Ideen und wir haben auch schon ganz viel umgesetzt. Das darf man vielleicht auch mal sagen an der Stelle, seit wir diesen Förderverein gegründet haben, beziehungsweise seit wir zum ersten Mal darüber gesprochen haben in der legendären Schlange am Bratwurststand auf dem SKV Pfingstmontag. Noch in der Pandemie, wo man mal im Freien feiern durfte und sich miteinander unterhalten durfte und wir gesagt haben, man müsste mal was machen und dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, wir machen jetzt mal was. Seitdem haben wir eine Musikschule nach Nauheim geholt. Wir haben mehrmals ein Instrumentenkarussell für Kinder durchgeführt, die auf die Art und Weise Instrumente ausprobieren können. Wir haben das Blasorchester fusioniert, also als Spielgemeinschaft, das seitdem super gut funktioniert. Also die beiden Blasorchester von SKV und Musikverein spielen, wie jeder weiß, zusammen. Es gibt wieder ein super gut funktionierendes Streichorchester in Nauheim. Wir haben dreimal Sound auf Nauheim durchgeführt. Wir haben die Musikerehrung eingeführt, die wir jetzt dieses Jahr zum vierten Mal durchführen, also Preise ausloben. Übrigens, da wollte ich auch noch mal sagen, weil wir vorhin ja dieses Thema hatten, wen kennt man denn eigentlich an Vorbildern, die auch vielleicht aus Nauheim sind? Am Anfang haben wir so ein bisschen gedacht, wir haben so ein paar Namen im Kopf und wenn wir die abgearbeitet haben, läuft sich die Sache vielleicht tot. Mittlerweile schleppen wir eine Warteliste von Jahr zu Jahr mit, wo wir sagen, okay, die müssen wir nächstes Jahr, müssen wir noch mal drüber reden. Dieses Jahr ging das nicht aus dem oder dem Grund und wir können ja auch nicht 15 Preise vergeben, sondern nur 5 oder so. Aber es ist so, wenn man drüber nachdenkt und sich auch vernetzt und entsprechend halt auch drüber spricht und auch in verschiedene Richtungen denkt. Ja, wir denken ja in Richtung Ehrenamt, wir denken in Richtung professionelle Musikerinnen und Musiker, wir denken in Richtung Musikindustrie, wir denken in Richtung Infrastruktur für Auftritte, dann fällt einem sehr viel ein, was in Nauheim passiert ist oder aus Nauheim kommt und durchaus auch preiswürdig ist und sehr viele Menschen fallen einem ein. Also wir haben in 3 Wochen, glaube ich, die Jury-Sitzung für dieses Jahr und wir haben auch schon wieder eine Liste mit mehreren Namen, über die wir dann diskutieren werden. Und ja, also das glaube ich, das sind so Sachen, die jetzt ja auch schon eine gewisse Tradition haben und auch eine Sichtbarkeit auch von Musik und Live-Musik wiederhergestellt haben, wo wir uns nicht verstecken müssen, also wo wir einfach schon auch was vorzuweisen haben und wir haben noch jede Menge Ideen.
Ja, du hast ja eigentlich das Wichtigste oder eigentlich fast alles schon erwähnt. Ich glaube, was wir auch geschafft haben, ist, ein Rückgrat aufzubauen mit der Musikförderung, die ganz viel Infrastruktur zur Verfügung stellt. Also ich nehme jetzt nur mal, wenn du hier das Frühlingsfest nimmst, da steht dann immer die Gemeindebühne. Von der Gemeindebühne, das Dach war kaputt. Das neue Dach, es hat ein paar tausend Euro gekostet, hat die Musikförderung angeschafft. Wir haben das deswegen als Musikförderung angeschafft, weil wir gesagt haben, wir wollen, dass die Dinge allen zur Verfügung stehen. Durch unsere Connections haben wir 4000 Festivalbecher besorgt. Wenn irgendwo Becher gebraucht werden, dann kontaktieren die Vereine uns und sagen, ihr habt doch da Becher, bringt uns mal welche. Wir haben Versicherungen, damit die Veranstaltungen haftpflichtversichert sind. Wir haben technische Ausstattung, wir haben Bühnenelemente, auch kleinerer Natur. Bei jedem Gewerbethema stehen Podeste, die kommen in der Regel auch von der Musikförderung. Und das sind alles Dinge, die sind mittlerweile wieder bei uns ein Teil der Normalität von Kunst und Kultur geworden. Ich glaube, es ist immer wieder wichtig, daran zu erinnern, dass das nicht von alleine kommt und dass wir diese Unterstützung der Verwaltung, denn es ist noch so viel mehr möglich für mich. Ich denke immer in Etappen. Und wir haben jetzt sehr viel erreicht. Natürlich denkt man dann, was gibt es als nächstes und bei den nächsten Schritten, die notwendig sind, zum Beispiel die Musikschule in Nauheim noch viel bekannter zu machen, als sie ohnehin schon ist. Da brauchen wir die Unterstützung der Gemeinde. Und ich sage jetzt mal nur ein Beispiel. Wenn irgendwie Leute bei irgendeinem Glas Wein zusammensitzen wollen, was eine tolle Sache ist, und dann können die sich vernetzen, dann steht das auf der Homepage der Gemeinde. Wenn hier Kulturveranstaltungen sind, dann taucht das auf der Homepage der Gemeinde nicht auf, obwohl die Gemeinde Teil des Kultursommers ist. Und ich finde, das sind solche Visionen, wo ich sage, das wäre eine tolle Sache, wenn wir wieder dahin kommen, dass wir alle gemeinsam und auch die Gemeindeverwaltung in ihrer DNA sich als Musikgemeinde auch versteht und aktiv eben sagt, hey, Moment mal, wir haben doch jetzt wieder Kulturjahr oder also dieses Jahr 1175 Jahre bestehen von Nauheim. Das ist was wir als Musikförderung ganz stark nach vorne hochhalten. Die kulturtreibenden Vereine schreiben das sogar auf ihre Plakate drauf. Ich würde mir wünschen, das taucht auch alles auf der Homepage der Gemeinde auf, weil wenn man da drauf geht, sagt es ja von vornherein Musikgemeinde. Und dann gehört dazu für mich natürlich auch, dass das, was die Musik ausmacht, nämlich die Musikveranstaltungen durch die musiktreibenden Vereine, da auch stattfinden, damit das stärker ins Bewusstsein getragen wird. Denn das prägt auch viele Diskussionen in zum Beispiel Ausschüssen der Gemeindevertretung, wenn es um Kultur geht. Da ist das schon entscheidend, ob man versteht, dass das Teil unseres Selbstverständnisses ist in Nauheim, wo wir herkommen, oder ob das ein schlichter Kostenfaktor ist, der Gott sei Dank freiwillige Leistung ist und somit gut gekürzt werden kann. Und das ist so meine Vision, dass das zurückkehrt in unser Selbstverständnis, auch in den politischen Gremien, über die Verwaltung, auch bis hin zu den Bürgern, dass die eben auch sagen, wir finden das toll und sind sehr stolz, in einer Gemeinde zu leben, die Musikgemeinde ist und die so ein tolles Denkmal hat, den haben wir vorhin vergessen, das ist mir nochmal ein großes Anliegen. Franz Scherbaum, der große Konzertgeiger, ja, dessen Statue durch das Zutun von unserem Bürgermeister damals eben dann errichtet wurde als Bronzestatue vorm alten Rathaus. Und der steht da nicht ohne Grund, sondern weil die Gemeinde eben schon immer gesagt hat, wir sind Musikgemeinde und wir tun etwas dafür, dieses Erbe auch zu erhalten. Und da bin ich auch immer ganz, das ist für mich noch ein wichtiger Vernetzungspunkt, Heimat- und Museumsverein. Ja, gerade die Arbeit des Heimat- und Museumsvereins in Bezug auf die Musik, auch ganz persönlich die Verdienste vom Lothar Wahlbrecht, mit dem ich kurz geredet habe und sage, hey, Black Pearl, schon mal gehört, die Gitarre vom Elvis wurde hier hergestellt. Mhm. Ja. Sprich doch mal mit dem Dietmar Schuh vom Sandner. Mhm. Und dann besorgen wir so ein Ding. Und dann haben wir zu dritt die Märkte, also die Online-Märkte abgeklappert, ja, eBay-Kleinanzeigen, sonstige Musiker-Gebrauchtmärkte und haben tatsächlich eine Replik gefunden, die hier vom Musikhaus Sandner angeboten worden war in der Vergangenheit und haben sie gekauft.
Und jetzt im Heimatmuseum und zu
jetzt,
sehen ist.
Jetzt ist sie im Heimatmuseum zu sehen. Und diese Gitarre, natürlich die originale, aber eben auch gebaut vom Musikhaus Sandner, die hat Elvis Presley gespielt. Und dass sich da heute dran Leute dran erinnern können, das ist eben wichtig. Und wir bringen immer wieder als Gemeinde diese Talente hervor, ja. Und das sind tolle, neue, junge Musiker. Und die brauchen auch diese Unterstützung und Förderung. Und deswegen ist das für mich die Vision, dass wir wieder in dieses Selbstverständnis und in diese Förderprozesse wieder reinwachsen. Und dazu gehört das selbstverständlich auch ein Kulturamt, das diese Dinge auch mitträgt.
Prima, vielen Dank für eure Einschätzung hier an dieser Stelle. Wir unterbrechen hier wieder, um neugierig auf Teil 3 des Podcasts zu machen. Dann nämlich geht es darum, was Menschen dazu bringt, für Musik zu brennen. Freut euch darauf!